Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über das Sommerhaus der Normalos, Folge 2.
Let's go!
Schon wieder eine zweite Folge die Woche.
Ich werde dich jetzt ans Messer liefern. Und zwar, indem ich teile, dass du nicht so gehypt bist vom Sommerhaus der Normalos, wie gefühlt wir alle anderen.
Wie konntest du mich verraten? Aber ich habe auch festgestellt, das bedeutet einfach, ich bin im Reality-Kosmos angekommen. Weil der Grund, aus dem ich nicht gehypt bin, ist einer, nämlich der ist, dass ich inzwischen weiß, was für Formate ich einfach präferiere und welche nicht. Und ich mag einfach mehr sowas wie Love is Blind oder auch die Bachelorette. Ich glaube, ich bin ein Fan von Liebesformaten. Ich mag auch Beziehungsdynamiken, aber nicht so wie im Sommerhaus. Das ist mir einfach nach wie vor zu aggressiv. Mir gibt das nicht so viel, diese Gewalt.
Ich frag mich, was das über uns aussagt. Okay, das schreiben wir auf die Liste, wenn Jessie von Glücklich Verkopft zu uns kommt, dass wir die da mal fragen, was das über uns aussagt. Denn du bist ja dann anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, der Dating-Format-Typ. Also, wenn Leute sich kennenlernen. Für mich ist sowas wie das Sommerhaus prominent getrennt. Immer wenn echte Paare irgendwo sind, das ist für mich das Größte. Gibt's für mich nichts, was ich spannender finde.
Nee, auch prominent getrennt. Ich finde das okay, ne? Ich mach das mit dir. Und irgendwie, ich mag das dann auch. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich total ohne Lust oder so da bin, sondern eher so, dass ich mir denke, ach, wann kommt denn wieder was? So ein bisschen wieder so mehr ein Wohlfühlformat.
Okay, ich will, dass das die ZuhörerInnen-Frage der Woche ist. Welches Format oder welche Form von Formaten holen euch am meisten ab? Seid ihr so wie Franzi und ihr wollt Dating sehen? Seid ihr so wie ich und ihr wollt Paare sehen, wie die sich streiten, trennen, wie irgendwas mit Paaren passiert? Oder eine andere Form? Ich werde die raussuchen. Ich werde mir überlegen, was die anderen Formen sind. Die stehen jetzt auf jeden Fall unten in der Abstimmung drin.
Ich möchte kurz ergänzen. Also ich will auch Paare sehen, aber ich will eher sehen, wie die sich vertragen. Ich will zum Beispiel, hätte ich gerne einfach noch so eine Paartherapie-Show, wirklich. Ich glaube, es geht mir um das Level an Harmonie, Dina. Aber auch das könnt ihr ja mal mit uns teilen. So, was fühlt zu welchem Format? Was mögt ihr woran?
Ich glaube, wenn ich jetzt so mutmaßen müsste, wäre es wahrscheinlich, dass ich mich manchmal frage, bin ich normal? Und ich glaube, das fragen wir uns alle öfter, ne? Ich frage mich oft, bin ich normal? Ist das, wie ich mich streite, normal? Sind meine Beziehungsdynamiken normal? Und bei anderen Paaren können wir einfach oft nicht hinter die verschlossenen Türen gucken. Und dann gibt mir das total viel.
Verstehe ich.
Wenn sich andere Paare vor mir streiten, also nicht, dass ich mich freue, aber ich finde es auch nicht spannend. Hat man ja manchmal so Paare im Freundeskreis, ne?
Das ist so krass. Weil
ich finde das irgendwie ganz spannend.
Ja, also bei mir stellt sich eine krasse körperliche Spannung an und ich denke direkt, ich muss das jetzt für die lösen. Ich glaube, das sagt sehr viel über mich aus. Ich wollte dich eigentlich schon gefragt haben, ob deine Eltern wie viel gestritten haben und wie das war. Aber das machen wir in einer anderen Session mal.
Ich glaube, da sollte uns Jessie von Glücklich Verkopft auf jeden Fall bei begleiten.
Ich glaube auch.
Okay, wir starten jetzt in die Folge. Wir haben zwei Folgen die Woche und wir haben gesagt, es werden zwei kurze Folgen. Bei Promis unter Palmen hat es schon nicht geklappt. Ich sehe unser Google Docs. Ich weiß nicht, wie hier die Lage wird. Das sieht auch nicht nach einer kurzen Folge aus. Aber wir starten jetzt sofort rein. Und zwar, erst in die Worte der Kohorte. Wir haben Nachrichten gekriegt. Ich liebe eure Nachrichten. Ich würde am liebsten alle verlesen. Mir fällt es immer richtig schwer, welche rauszusuchen. Eine, da wusste ich sofort, das müssen wir hier verlesen. Und zwar geht es um Sophie und Hendrik. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass der Sophie beim Einzug das ganz wichtig war, dass Hendrik ihren Koffer getragen hat. Und da haben wir uns gefragt, woran lag das? Und wir hatten so ein paar Theorien. Und wir haben eine Nachricht gekriegt, die habe ich geliebt. Und zwar schreibt sie, ich habe die jetzt ein bisschen gekürzt, aber sie schreibt, ich bin selbst eine dicke Frau und kann mir deshalb vorstellen, dass es für Sophie super wichtig ist, dass ein Mann sie stereotyp weiblich in Anführungszeichen behandelt also ihr den Koffer oder andere schwere Dinge trägt, die Türe aufhält und so weiter. Als ich jünger war, ist es mir schon sehr aufgefallen, dass für andere Frauen sowas von Männern wie selbstverständlich gemacht wurde und für mich, die daneben stand, halt nicht. Wenn man jung, unsicher und im Patriarchat sozialisiert wurde, man also gelernt hat, dass Anerkennung von Männern die geltende Währung ist, dann greift das den Selbstwert schon sehr an, wenn man diese Anerkennung nie bekommt. Deshalb denke ich mir, es könnte für sie eine Art Rückversicherung sein, dass ihr Partner sie für würdig befindet, solche Sachen für sie zu machen.
Oh, das ist so schlau. Ich kann mir das vorstellen und ich würde es lieben, wenn die Sophie da mal was zu sagt. Weil ich kann das mir vorstellen, dass das genauso ist, wie die Zuhörende sagt.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Sophie das überhaupt so sehen würde, weil solche Sachen sind ja auch so tief verankert, über die man sich vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, ne? Und ich war einfach so froh über diese Nachricht, denn ich finde das so ein wichtiges Thema, über das haben wir ja viel zu wenig gesprochen bis jetzt, nämlich dass so Stigmata und Vorurteile gegenüber Menschen, die mehr Gewicht haben als der Durchschnitt, und das ist ja ein riesiges Thema eigentlich, und ich finde, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Denn wir sprechen ja so oft über Diskriminierungsformen und so die Diskriminierung aufgrund von Mehrgewicht ist ein Riesenthema und ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen und das ist auch noch viel zu sehr akzeptiert, Menschen deswegen zu diskriminieren. Ich kann total Aubrey Gordon empfehlen. Kennst du die?
Nee.
Ich glaube, du hast ihren Podcast öfter schon mal gehört. Die macht nämlich ganz wichtige Aufklärungsarbeit, zum Beispiel in ihrem Podcast Maintenance Phase heißt der. Ich würde sagen, das ist einer meiner liebsten Podcasts of all time. Die hat einen ganz tollen Instagram-Kanal und die hat auch ein Buch geschrieben. Das heißt Your Fat Friend. Ist richtig spannend. Es ist richtig wichtig. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass sie sagt viele schlaue Sachen, aber unter anderem auch, dass es ja in dieser Gesellschaft eigentlich für mehrgewichtige Frauen nur eine akzeptierte Rolle gibt. Nämlich, sie darf lustig sein. Und sich im besten Fall über ihr eigenes Gewicht lustig machen. Dann wird man noch so einigermaßen als mehrgewichtige Frau akzeptiert. Alle anderen Rollen sind raus. Man darf nicht sexuell sein oder man wird nicht als sexuell gesehen. Man wird nicht als weiblich gesehen und auch nicht als begehrenswert. Und wenn man sich selber so sieht, wird man ja direkt total dafür abgestraft und wird gesagt, nein, für dich gibt's hier nur eine Rolle. Du darfst lustig sein und sonst gar nichts. Und deswegen fand ich, dass diese Theorie von der Zuhörenden auch total Sinn gemacht hat.
Absolut. Und ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen mehr darüber reden. Ich glaube auch generell in der Folge, weil internalisierte Fettfeindlichkeit ist einfach nicht nur ein Thema für Mehrgewichtige. Das betrifft uns alle, die wir im Patriarchat sozialisiert sind. Gerade Frauen.
Was ich voll spannend fand, als ich hier Notizen gemacht habe zu dieser Nachricht, habe ich halt mehrgewichtig getippt und dann hat Google Docs die ganze Zeit Übergewicht also automatisch daraus gemacht. Meine ganzen anderen Rechtschreibfehler, ich mache so viele Rechtschreibfehler, weil ich immer so rasend schnell tippe, korrigiert das nie. Aber da automatisch. Das fand ich krass.
Das finde ich wirklich krass.
Weißt du, was mir auch neulich dann aufgefallen ist? Hast du schon mal diesen Podcast Dick und Doof gehört?
Nee, wollte ich immer mal hören. Sehr gut.
Der ist auf jeden Fall extrem erfolgreich. Ich habe vor ein paar Monaten mal da reingehört, weil ich diesem Skincare-Influencer X Skincare, dem Leon, dem folge ich schon ganz lange, seit Corona, glaube ich. Und der war da mal zu Gast. Und dann habe ich da mal reingehört. Und nämlich, das sind zwei Menschen, die den Podcast machen. Laser Luca und Selfie Sandra. Und auf jeden Fall bei dieser Selfie Sandra. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gekriegt, dass sie so, weil die auch mehrgewichtig ist und dass sie so total diese Rolle internalisiert hat von der lustigen, asexuellen Frau. Und das finde ich irgendwie, ich fand das beim Hören total schade, weil die ist ja auch total jung. Ich glaube, die sind 25 oder so. Die ist total jung und ich habe gedacht, eigentlich vor allem in der Generation sieht man ja wenig mehrgewichtige Frauen. Und ich habe mir gedacht, die könnte eigentlich so ein tolles Vorbild sein, was zeigt, dass auch mehrgewichtige Frauen alles sein können. Lustig, aber auch sexy und vielschichtig und schlau. Und das fand ich, kam da nicht so ganz raus. Und das fand ich schade.
Finde ich auch echt schade. Und das ist auch ein bisschen mein Problem mit diesem Dick- und Doof-Ding. Das ist ja schon so ein Witzframing seit immer. Es gab doch früher auch so Shows und so. Und es ist halt einfach immer problematisch, wenn Menschen auf eine Rolle reduziert werden. Vor allen Dingen, wenn das irgendwas ist, was so Äußeres betrifft. Also niemand ist ja nur mehrgewichtig. Niemand ist nur, weiß ich nicht, hässlich, wenn man jetzt sagt, die Hässliche oder nur dumm. Das ist, wird einfach Menschen nie gerecht und ist schon so eine erste Red Flag irgendwie, oder?
Ich habe seitdem öfter mal in den Podcast reingehört. Ich finde das eigentlich ganz spannend und vor allem finde ich das ganz spannend, weil in meinem Kopf habe ich immer das Gefühl, die Gen Z, die wird uns alle retten, weil die so ultra woke sind und weil die ganz anders aufwachsen als wir. Und dann immer, wenn ich in diesen Podcast reinhöre, fällt mir immer wieder auf, die Gen Z ist jetzt auch nicht so eine uniforme Gruppe. Und anscheinend gibt es auch Leute, die ganz schön konservativ sind. Ich bin oft erschrocken, wie konservativ die beiden sind.
Aber das ist ja auch schon eine Erkenntnis, die wir hatten, als wir aus Versehen den Boomern auf den Schlips getreten sind. Dass so Generationseffekte häufig auch heiße Luft sind. Nicht immer, aber auch da, Menschen sind halt vielschichtig und unterschiedlich. Und meistens gibt es mehr Unterschiede innerhalb von einer Generationsgruppe sozusagen, als jetzt zwischen den Generationsgruppen.
Ich finde Selfie Sandra auf jeden Fall, ich glaube, die hat viel Potenzial. Die ist jetzt bei Let's Dance und die hat wild getanzt. Ich habe nur ich habe die Folge leider nicht gesehen, aber ich habe ihren Tanz bei TikTok gesehen und ich war hin und weg. Sie war sexy, sie war wild, sie war verführerisch und die ist ja auch noch jung, die ist ja 25. Und ich habe die Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt so mit höherem Alter vielschichtig, mehr Vielschichtigkeit uns zeigen kann. Finde ich toll.
Ich hoffe das.
Okay, ich weiß nicht, wie wir jetzt bei Selfie Sandra gelandet sind. Wir gehen jetzt zurück zum Sommerhaus. Wir haben eine Sprachnotiz gekriegt.
Von wem? Spielst du die jetzt ab?
Ja, ich spiele die jetzt ab.
Gott, ich bin aufgeregt.
Wir haben ja letzte Folge über den Altersunterschied von Lucia und Marc gesprochen. Er heißt Marc, oder? Marc? Ich brüste mich immer damit, dass ich so namenssicher bin. Lucia und Marc. Die haben ja einen relativ großen Altersunterschied und die haben auch erzählt, dass sie sich kennengelernt haben, als er ihr Nachhilfelehrer war. Und das fanden wir wild. Weil er wohl, also das, sie muss dann 18 gewesen sein ungefähr, haben wir gemutmaßt, und er 28. Da sind unsere Alarmglocken geschnellt. Haben auf jeden Fall geklingelt. Wir haben dazu eine Sprachnachricht von Lucia gekriegt. Die spiele ich dir jetzt mal vor.
Ich möchte auf jeden Fall noch einmal zu unserer Kennenlernphase Stellung nehmen. Denn Marc und ich haben uns 2015 kennengelernt. Also dieses Jahr kennen wir uns 10 Jahre. Ich hatte Schwierigkeiten in Mathe im Abitur und er war ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr mein Nachhilfelehrer. Wir haben uns immer gut verstanden, das war super. Und daraufhin bin ich in eine andere Stadt gezogen. Und das war alles freundschaftlich und haben 4 Jahre gar keinen Kontakt gehabt, außer mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und das war's dann auch. Und dann hat er 2018, 19 ein Objekt von meinem Vater gekauft und so ist er quasi wieder in mein Leben getreten und daraus hat sich dann eine Beziehung entwickelt. Das heißt, wir hatten in der Zwischenzeit auch jeweils kurze andere Beziehungen und hatten auch gar keinen Kontakt, also auf sporadisch, alles gut zum Geburtstag und wie geht's und das war's auch.
Vielen Dank dafür. Ich war froh, das zu hören. Und ich finde es auch krass, weil vielleicht haben wir es sehr selektiv wahrgenommen, aber ich fand nicht, dass RTL uns das so gezeigt hat. Ich finde, so wie die das präsentiert haben, haben die uns diese Geschichte von Nachhilfe Gone Wild gezeigt, oder?
Auf jeden Fall. Also diese ganze Zwischenzeit, in der die sozusagen keinen Kontakt hatten, die wurde uns nicht mitgeteilt. RTL. Willst du RTL, dass die Feministinnen anspringen?
Ich finde, das rückt das jetzt schon nochmal in ein anderes Licht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal vorwegnehmen kann, in dieser Folge sehen wir auch schon, dass nicht unbedingt, dass die ganze Zeit so eine Nachhilfe-Lehrer-Schülerinnen-Dynamik herrscht. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Okay, nächstes Thema. Wir können das leider nicht skippen. Wir haben ja viel über Vanessa gesprochen und vor allem hieß ja auch die Folge Richard, jetzt mach endlich das Foto. Und die Menschen waren zwiegespalten. Das haben wir auch in der Abstimmung gesehen. Was denkst du, wie die Leute abgestimmt haben? Soll Richard endlich das Foto machen? Oder sollen wir ihn in Ruhe lassen?
Wenn du sagst, sie waren zwiegespalten, 50-50.
Also, die größte Kategorie war bisschen mehr Mühe geben mit 32%. Aber es haben auch 22% abgestimmt für lasst den Mann in Ruhe. Und es hat sich auch in den Nachrichten wieder gespiegelt. Wir haben ganz spannende Nachrichten gekriegt. Ich lese mal zwei polare Sachen vor. Nämlich einmal, dass eine Zuhörerin auch gesagt hat, dass sie jemanden kennt, die auch Influencerin ist und dass das total zehrend sein kann, weil es da zum Beispiel kein einziges Event mehr gibt, was die Personen privat genießen können, dass alles in Content verwurstelt wird und dass dieses ständige vom Handy sein so viel Aufmerksamkeit und Energie zieht, dass das schwierig ist als Partner, wenn man nicht auch völlig in diesem Game drin ist.
Das fühle ich. Und das ist ja auch das, warum ich glaube, dass ich das, was du da gesehen hast, gar nicht gesehen hast. Weil mich das auch einfach nerven würde. Eine Bekannte von mir war auch mal mit einer Influencerin zusammen. Und da war das so, dass die auch die ganze Zeit halt Bilder gepostet hat, ohne die Zustimmung von meiner Bekannten, von ihr. Und dass das auch so, also Bilder ohne Zustimmung posten ist ja auch eine Sache von Einvernehmlichkeit. Das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt sehr hart nennen will, eine Übergriffigkeit, eine Grenzüberschreitung. Und das meinte ich ja auch mit, da müssen halt Grenzen abgesteckt werden für die als Paar. Wann sind handyfreie Zeiten? Welche Art von Bildern sind für wen okay? Und wenn man da halt gar nichts mit am Hut hat und das wirklich nicht fühlt, dann ist das natürlich einfach nervig.
Ja, das sehe ich. Wir haben aber auch einiges an Zustimmung gekriegt, vor allem mit diesem Business-Thema. Und eine Nachricht, da schreibt jemand, mein Opa erzählt immer wieder, dass er damals ohne meine Oma sein Architekturstudium nicht geschafft hätte, die neben ihrem eigenen Job plus Haushalt bis in die Nacht rein kleine Hausmodelle für seine Projekte gebastelt hat. Wenn man jemanden liebt, will man die Person doch eigentlich bei ihren Zielen unterstützen. Da konnte ich Vanessas Emotionen schon verstehen, wenn Richard keine 5 Fotos machen will.
Das war ja so ein bisschen dein Punkt und das sehe ich. Ich sehe das.
Ich habe ja vor einem Jahr entschieden, ohne jegliche Vorbildung, ohne irgendwelches technisches Verständnis von Podcasten, mir nachts überlegt, ich will jetzt einen Podcast machen über Reality TV und mein Partner hat, ohne sich auch nur einmal zu beschweren, der ist abends von der Arbeit nach Hause gekommen, manchmal erst um 8 Uhr abends, dann haben wir was gegessen und dann haben wir uns vor den Fernseher gesetzt und haben die ganze Nacht lang mit einer Stoppuhr die Folgen kodiert, weil wir da ja noch die Sendezeit gemessen haben. Und dann sind wir manchmal um 2 Uhr schlafen gegangen und manchmal haben wir noch bis 3 Uhr nachts das in Excel-Sheets eingetragen, in Kombination. Und mein Partner hat gesagt, ja, keine Ahnung, was du da machst, aber es scheint sehr wichtig zu sein. Ich glaube an dich, wir machen das jetzt. Ist auf jeden Fall eine Süßmaus. Aber und genau so würde ich das auch machen. Und mache ich auch. Und ich finde, das sollte auch so sein. Aber du hast natürlich recht, es sollten Absprachen gemacht werden. Jetzt habe ich gerade gesagt, er ist eine Süßmaus. Und da kommen wir schon direkt zum nächsten wichtigsten Kommentar. Wir haben eine Nachricht gekriegt. Und ich weiß, ich finde die nicht mehr. Also ich muss auch nochmal sagen, ich habe die Kontrolle über unsere Nachrichtenfolder verloren. Bei Spotify sind die ja immer unter jeder Folge so ganz schön einzeln. Aber wir kriegen irgendwie auf so vielen Kanälen Nachrichten, dass ich manchmal die lese, mir denke, oh ja, tolle Idee, und dann finde ich ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es war, aber man kann uns mittlerweile ja auch bei YouTube-Kommentare schreiben, bei Podimo. Man kann uns Nachrichten schreiben per E-Mail, dann noch über diese Podcast-Plattform. Also ich weiß es nicht. Sorry an die Person, die die Nachricht geschrieben hat. Ich habe dich leider nicht mehr wiedergefunden. Ich fand es aber spannend, denn die Person hat angemerkt, wenn ich das jetzt mich richtig erinnere, dass wir gesagt haben, Vanessa wäre eine Maus mit einem Traum. Und die hat gesagt, sie findet das ein bisschen despektierlich, dass wir Vanessa Maus nennen, denn wir würden die Stars auch nicht Maus nennen. Und das wäre vielleicht ein bisschen oben herab und vielleicht ein bisschen despektierlich. Und mein erster Impuls war zu sagen, wir haben auch Sandro Maus genannt im Big Brother Container. Wir nennen viele Leute Maus. Das stimmt. Und andererseits hat die Person schon auch einen Punkt, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt fremde Menschen nicht mehr Maus nenne.
Ich weiß nicht, ob ich damit gehe. Ich wäre auf jeden Fall vor, sage ich mal, 3 Jahren noch mitgegangen. Maus ist ja was wir, finde ich, mit Stereotypen, Bildern von Weiblichkeit assoziieren. Was Süßes, Niedliches und so weiter. Deswegen sehe ich an sich voll den Punkt. Aber ich habe das Gefühl, dass Maus gerade sich in einem kulturellen Umschwung befindet. Nämlich von, dass es früher so eben zur starken Verniedlichung von auch einer bestimmten Art von Frau eigentlich verwendet wurde. Und wenn ich mir jetzt so angucke, wie das auch in meiner Freundinnengruppe und so verwendet wird, dreht sich das halt. Also Frauen, die für was ganz anderes stehen, nennen sich auch Maus. Das ist nur mein subjektives Empfinden. Ich würde das sehr gerne mal irgendwie Daten zu haben, aber ich glaube, die gibt es ziemlich sicher noch nicht. Aber mein Gefühl zu Maus ist aktuell eher so ein Reclaim-Ding, wie auch das F-Wort zum Beispiel, dass das Frauen verwenden, so ein bisschen wie du Prosecco trinkst, weißt du? So als Recovered Pygmy-Ding, um zu zeigen, ey, und ich feier die Stereotype Weiblichkeit und es ist geil. Und ich mag das und das ist nichts. Wenn du das abwertest, dann ist es auf deiner fucking Seite. Das sind meine Gefühle zu Maus.
Das ist ein schwieriges Thema. Aber ich finde das super. Du machst einfach weiter die Maus und ich mache erstmal nur die Maus bei Menschen, die ich kenne und wo ich das Gefühl habe, die sind wirklich okay damit.
Darfst du mich immer Maus nennen?
Mach ich auch. Okay, das letzte musst du machen.
Konsequent getrennt.
Die Rubrik der verflossenen Wörter.
Wir haben einen Kommentar bekommen, dass man schwachsinnig besser nicht mehr so verwendet.
Ich habe mich ein bisschen geschämt. Denn ich habe ja schon öfter mal erzählt. Ja, denn ich habe das ja gesagt. Ich sag sowas dauernd, ne? Ich sag dauernd, ich habe das so internalisiert, das ist so fest in meinem Wortschatz, dass ich Wörter so wie schwachsinnig, irre, geisteskrank, das benutze ich dauernd. Und ich arbeite dran. Also ich benutze das nicht mehr so oft, denn ich bin mir darüber bewusst, ich versuche das irgendwie rauszukriegen, aber vor allem in so hitzigen Momenten, wo es so aus mir rausgeschossen kommt, da kommen auch diese Wörter aus mir raus. Also vielen Dank an die Person, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich Ideen als schwachsinnig bezeichnet habe. Ich bin dran. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Es tut mir echt leid. Ich will kurz sagen, ich weiß nicht, ob die Person das auch meinte. Ich wollte damit nicht sagen, dass meine Studierenden schwachsinnig waren. Die meisten von denen waren wirklich schlaue Mäuse. Die waren sehr schlau. Aber auch schlaue Menschen können blöde Ideen haben. Ich habe auch viele blöde Ideen. Aber ja, danke für die Anmerkung. Irgendwie ist das hier zum längsten Vorgeplänkel aller Zeiten mutiert. Wir starten jetzt rein.
Ausgedacht. Wir starten aber jetzt rein, ja. Mainplot Summary, Folge 2, Sommerhaus der Normalos. Hendriks und Sophies Strategie, nicht rauszufliegen, ist es, das Fahrradspiel zu gewinnen, was auch klappt. Lucia ist enttäuscht von Marc, der sich beim Spiel mehr hätte anstrengen sollen. Sie selbst habe immerhin 10 Wochen gehungert. Und Sevi und Vicky stehen irgendwo zwischen Allianz und Freunden, während Manfred und Andrea das Sommerhaus wegen Knieschmerzen verlassen müssen. Bei der Höhenchallenge saven sich Marcel und Sophie. Und bei der Nominierung fliegen schon wieder die Beleidigungen. Die meisten stimmen für Lucia und Marc ab. Rausfliegen die beiden aber nicht, weil ja schon Manfred und Andrea gegangen sind.
Bevor wir ins Fahrradspiel starten, muss ich eben anmerken, Sophie und Henrik, die machen was ganz intuitiv richtig. Denn die überlegen sich ja, wie die an Sandra und Sascha rankommen. Das frage ich mich übrigens auch. Wir haben von denen gar nichts gesehen bis jetzt. Schade. Und die überlegen sich, wie die drankommen können. Und die wissen direkt intuitiv, okay, lass uns mal gucken, ob wir ein paar Gemeinsamkeiten finden. Irgendwie so, wo wart ihr im Urlaub? Was macht ihr so? Das ist schlau. Da gibt's ganz viel Forschung zu. Wenn man eine kleine Connection zu Leuten aufbauen sollte man versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und die können ganz klein sein. Kann sowas sein wie so, oh krass, wir haben beide ein rotes Kleid an. Guter Tipp. Wenn ich ins Sommerhaus gehen würde, so würde ich es auch machen. Jetzt zum Fahrradspiel. Es eskaliert. Ich finde das wirklich spannend, dass die einfach alle direkt so unfassbar ausfallend werden. Man hat ja immer das Gefühl, oder ich hatte immer das Gefühl, vielleicht ist das was, was die Stars machen, was im Sommerhaus der Stars passiert, weil die beleidigen sich ja auch bei den Spielen durchgehend. Und das ist ja hier fast, es ist das erste, nee, das zweite Spiel. Das zweite Spiel und die Leute flippen aus. Es fallen krasse Beleidigungen. Ich war vor allem echt ein bisschen schockiert von Lucia. Ich habe mir ein paar Zitate aufgeschrieben. Vor allem war ich da so schockiert, weil das so ein Kontrast ist, weil in der letzten Folge dachte ich, was für eine nette Maus. Sie hat eigentlich kaum was gesagt und dann auf einmal kommen hier Sachen aus ihrem Mund? Krass. Zum Beispiel sagt sie zu Marc, nach Muckis Aussehen aber nichts drauf haben. Halt's Maul mit deinem Komm. Bist du geistesgestört? Kann ich mich identifizieren? Dann sagt Sascha, hör auf zu heulen, sonst passiert hier gar nichts mehr. Und irgendjemand auch sagt auch noch, halt's Maul. Und Sophie sagt dann auch noch, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so blöd ist.
Das ist wow. Krass, oder? Jeder mir ist das zu viel. Das ist wirklich, was mir das Sommerhaus vermiest. Dass ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und klar, die eine Erklärung ist, dass die Spieler einfach so wahnsinnig stressig sind, dass das halt passiert. Ich habe aber mich ja auch noch gefragt, ob die das machen, weil die halt das Sommerhaus ja alle offensichtlich auch sehr gerne gucken und das einfach schon für Sommerhaus normal ist und die sich dann denken, Sendezeit, das muss raus, man muss ballern, weil das wird auf jeden Fall ausgestrahlt. Was okay ist. Die können ihre Sendezeit versuchen zu provozieren, aber mir gefällt das dann einfach nicht am Sommerhaus, dass das der Weg ist.
Das kann natürlich sein. Andererseits habe ich das Gefühl, dass wenn man die Folgen, die ganzen vorherigen Staffeln, wenn man die studiert, und das haben wir ja, dass dann schon auffällt, dass, ja, man kriegt Sendezeit, wenn man sich beleidigt, aber dass halt schon auch vor allem die Paare, die in den Spielen gut sind, die miteinander supportive sind. Wenn wir jetzt Antonia und Patrick mal rausnehmen. Ich habe keine Zahlen dazu, es ist ein Bauchgefühl. Ich glaube, das müsste ich mir mal angucken. Ob vor allem die Paare, die nett miteinander sind, gewinnen. Ich habe aber schon das Gefühl, also was wir aus der Forschung zu Volk in Teams wissen, ist, dass wenn man sich beleidigt, dass das nicht gut funktioniert.
Das wird auf jeden Fall stimmen. Das ist ja auch wieder dieser Punkt mit, es wäre besser, die würden ein Kommunikationstraining machen für Stress, als halt irgendwas anderes. Und trotzdem, das ist natürlich die Frage, klar wollen die irgendwie alle gewinnen, aber ich glaube vor allen Dingen, die wollen halt damit ein Business aufbauen, ein Influencer-Business, was völlig okay ist. Und ich glaube, das steht noch über dem, wir müssen jetzt die Spiele gewinnen an sich. Weshalb mein Gefühl sagt, dieses, wir müssen maximal krass sein und die denken, dass das krass ist, wenn man sich halt anschreit, weil so ist man halt im Sommerhaus krass, dass das über allem steht.
Finde ich eine spannende Theorie. Ich habe mich nämlich auch beim Schauen gefragt, ist es normal? Ist es normal unter Paaren, dass man sich die ganze Zeit so wild beleidigt in einem Streit? Und ich bin mal schnell zu Google Scholar rübergegangen, weil ich dachte, vielleicht gibt's irgendwelche Zahlen. Wie ist die Häufigkeit? Hab ein paar Schlagwörter eingegeben. Und Google Scholar hat mir schon direkt sehr deutlich gemacht, dass Beleidigungen verbaler Missbrauch sind. Und das fand ich schon nochmal wichtig. Also alle Paper, die ich gefunden habe, da ging es halt direkt um verbalen Missbrauch. Die haben es ganz klar gelabelt. Und ich finde das auch nochmal wichtig zu sagen, egal ob das jetzt in Anführungszeichen normal ist, also das heißt, ob das viele Menschen machen, egal wie viele Menschen das machen, seinen Partner oder seine Partnerin zu beleidigen, ist verbaler Missbrauch. Und das ist nicht in Ordnung.
Google Scholar.
Würde ja leider gerne die Zuhörenden fragen, ob denen das auch mal passiert zwischendurch, dass sie ihre Partner beleidigen und sagen, du bist so blöd.
Ich finde, dass das ja auch okay ist, dass das, also das heißt okay, ich finde das nachvollziehbar, dass das passiert. Das ist gar nicht, ich will mich nicht darüber stellen und sagen, noch nie würde mir sowas passieren und was sind das alles für Menschen, auf gar keinen Fall, überhaupt nicht. Ich finde das nur irgendwie schlimm, dass das Sommerhaus ein Format ist, was das so krass normalisiert, dass das meiner Meinung oder meiner Theorie nach das ist, was die denken, was sie machen müssen, um eben auch Sendezeit zu bekommen. Da finde ich, ist einfach irgendwie eine Grenze von einem Format überschritten. Das gefällt mir nicht.
Wir sehen ja eigentlich auch kein einziges Paar, was sich nicht beleidigt, oder? Was ich wild fand, ist, dass nach dem Spiel Henrik gesagt hat, ich bin stolz auf dich, zu seiner Freundin, zu Sophie. Das fand ich ja schon irgendwie süß. Andererseits hätte ich mir gewünscht, dass sie vorher vielleicht nochmal sagen, beim nächsten Mal sollten wir uns nicht mehr beleidigen.
Genau. Ich finde nämlich auch, selbst wenn das vielleicht jetzt nicht so krass zu verurteilen ist, dass das mal passieren kann, es geht ja vor allen Dingen auch darum, wie geht man damit um? Und kann man danach sagen, boah, da habe ich mich falsch verhalten, ich will so nicht mit dir umgehen, wie schaffe ich das, dass das nicht mehr passiert? Oder bleibt das halt einfach so stehen und ja, ist halt was passiert und danach ist man happy.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Es war ja Karneval und dieses Jahr war was ganz Besonderes. Und weißt du warum? Weil ich, egal wo ich hingegangen bin, Kamelle dabei hatte. Also diese Süßigkeiten. Ich hoffe, es ist allen klar, was Kamelle ist. Bitte Kohort. Und mit den Koro-Kamellen war ich halt einfach extrem beliebt. Ich habe die nicht nur geworfen, sondern ich habe die tatsächlich auch verteilt. Immer wenn eine Person ein bisschen fertig aussah. Und ich würde mir einbilden, damit war ich der perfekte Energielieferant an diesem Tag, an dem häufig immer mal wieder an verschiedenen Stellen die Energie einbricht. Was ich zum Beispiel verteilt habe, waren die Bio-Energy Balls mit Himbeerfüllung oder Salted Pistachio. Beides sehr geil, habe ich auch immer mal wieder den Tag über verteilt selber gegessen. Aber auch Nut Butter Cups, die waren auch sehr beliebt. Dark Chocolate Bites mit Strawberry und Bio-Cashew-Riegel, Sauerkirsche. Ich kann alles davon sehr empfehlen. Ich war sehr beliebt. Ich kann es da wiederholen mit meinen Koro-Kamelle.
Ich war in Karneval zu Hause. Ich war gar nicht so spaßig wie du unterwegs. Aber das macht nichts, denn auch wenn man zu Hause bleibt, ist Koro perfekt. Ich glaube, ich habe schon öfter mal erzählt, ich bin ein riesiger Otto Lengi-Fan. Vielleicht kennt ihr den. Der macht ganz tolle Kochbücher. Manchmal sind die Sachen ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall wird da immer ganz viel Tahin, ganz viel Datteln, ganz viel so mediterrane Sachen benutzt. Und ich bin ein richtiger Fan vom Tahin von Koro. Und wenn es schnell gehen muss, mache ich immer einen Salat, einen Rote-Bete-Salat Und den will ich euch mal kurz ans Herz legen. Der geht nämlich so schnell und der ist mega geil. Ich nehme da einfach immer so ein Paket vakuumierte rote Beete. Die gibt's ja überall und die halten sich halt auch echt lange, dass man die zu Hause immer da haben kann, ne? Davon nehme ich ein Paket, schneide die klein in so Würfel, tu die in eine Schüssel. Dann nehme ich mir so ein Töpfchen griechischen Joghurt, weiß nicht, so 100, 150 Gramm. Tu dann da einen dicken Esslöffel Tahin rein und einen dicken Esslöffel Zitronensaft und noch einen Esslöffel entweder Agavendicksaft oder Ahornsirup oder Honig, falls ihr es gerade da habt. Mischt das alles, macht das über die rote Beete und das ist perfekt. Ist mega geil und man hat dafür dann immer alles da.
Okay, das klingt richtig geil und wenn ich nächstes Mal bei dir bin, möchte ich das, bestelle ich das.
Das kriegst du.
Bring auch ein paar Snacks als Gegenleistung mit.
Also egal, ob ihr on the go seid, ob ihr Snacks dabei haben müsst oder ob ihr zu Hause bleibt, so wie ich, Koro kann ich in allen Lebenslagen immer perfekt begleiten.
Weil Koro der perfekte Online-Shop ist für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Denn es gibt gesunde Lebensmittel in Großpackungen, sowie Nüsse, Trockenfrüchte und Nussmus, Koch- oder Backzutaten, aber auch Non-Food-Artikel.
Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, oder wenn ihr schon eine Lebensbeziehung habt und wieder bestellen wollt, dann haben wir auch einen Code für euch. Und zwar den Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 5% auf das ganze Sortiment. Und zwar immer wieder, nicht nur auf die erste Bestellung.
Damit geht's zurück zur Folge.
Hier ist einmal Dina aus dem Off. Den Rest der Folge sprechen wir sehr viel über restriktives Essverhalten. Ich weiß, dass es für viele ein Thema ist. Wenn es für euch auch ein Thema ist, was ihr euch nicht so gut anhören könnt, was vielleicht gerade was in euch auslöst, würde ich sagen, skippt die Folge einfach hier, hört vielleicht nochmal die von gestern und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Und für alle anderen geht's jetzt weiter. Lass uns zu Lucia und Marc kommen. Lucia ist nämlich sauer und sagt nach dem Spiel, dass Marc die Chance nicht nutzt, dass sie hier sind. Und sie hat alles dafür gegeben.
Mit alles meint sie, dass sie einen Sport-BH trägt, obwohl sie friert und dass sie sich 10 Wochen lang runtergehungert hat für das Sommerhaus. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, mein Herz ist gebrochen. Ich fand das so, so schlimm. Und ich verstehe natürlich die Idee dahinter. Das ist ja auch einfach was, was wir alle internalisiert haben, dass wir einfach maximal dünn sein müssen, dass wir immer fuckable sein müssen. Das ist halt riesig, vor allen Dingen halt in Frauen, vor allen Dingen in westlichen Frauen im Patriarchat. Ist auch nicht universell geltend, diese Schönheitsideal. Das ist vor allen Dingen ein weißes, westliches Ding, was durch Kolonialisierung auch in andere Bereiche überschwappt. Aber es ist nicht naturgegeben, dass das was ist, was schön sein soll. Das ist einfach Bullshit. Aber es bricht mir natürlich trotzdem das Herz. Weil wenn wir jetzt mal gucken, was ihr Ziel ist, dann weiß ich nicht, ob das die beste Strategie ist. Weil für jetzt mal die Spiele ist es auf jeden Fall eine schlechte Strategie, weil wer hungrig ist oder einfach nicht mehr viel Energie hat und friert, der wird nicht gut sein in den Spielen. Für eine Insta-Karriere will ich jetzt nicht absprechen, aber generell macht mich dieses Hunger-Thema, ein Hungern-Thema löst einfach wahnsinnig viele mehr aus, weil ich das einfach zu viel sehe in mir und anderen weiblich sozialisierten Personen. Und ich habe es, glaube ich, letzte Folge schon mal gesagt, dass ich da einfach ganz viele Zusammenhänge mit dem Weltgeschehen sehe. Denn wenn wir hungrig sind, dann können wir nicht kämpfen. Wir können nicht denken, nicht klar denken. Wir können nicht den Raum einnehmen, der uns in dieser Welt zusteht. Und zwar literally den Raum einnehmen, der uns zusteht, weil wir immer kleiner, immer weniger sein sollen, immer mehr verschwinden sollen. Und dass das so internalisiert ist, dass sie denkt, dass es die beste Vorbereitung ist für ein Format, sich runterzuhungern, ist, finde ich, einfach traurig. Und ich will ihr gar nicht die Schuld dafür geben, denn die Schuld liegt im System und in dem, wie sie aufgewachsen ist. Aber ich möchte ihr an die Hand geben oder würde ihr gerne an die Hand geben, das mal zu hinterfragen und da irgendwie ja Liebe hinzuschicken und an sich zu arbeiten.
Ich sehe deinen Punkt völlig und finde es wichtig, dass wir das sagen, dass du das sagst. Und gleichzeitig habe ich fast das Gefühl, dass Lucia gar nicht so falsch damit liegt, dass das die beste Vorbereitung für ein Format ist. Also es ist ja nichts, was Lucia sich in ihrem Kopf ausgedacht hat. Ist ja nichts, was in so einem sozialen Vakuum entstanden hat, dass Lucia sich gedacht hat, so aus dem Nichts heraus, jetzt werde ich mal 10 Wochen hungern. Sie hat, glaube ich, einfach die Botschaften, die die Gesellschaft an Frauen sendet, einfach nur akkurat interpretiert. Denn wenn wir uns angucken, Frauen, die in Formate gehen, die werden als allererstes nach ihrem Körper beurteilt. Die werden nach ihrem Körper beurteilt, die werden danach beurteilt, wie dünn die sind, Die werden nach ihrer Fuckability beurteilt. Und wenn die nicht ganz genauso aussehen, wie wir uns das wünschen, dann wird in den sozialen Medien, wird in der Presse, bei den Zuschauern, da wird kein gutes Haar an denen gelassen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass Lucia das so gemacht hat und dass sie diesen Druck empfunden hat, dass sie den Druck empfunden hat, in dem Format so dünn wie es geht zu sein. Und ich will eigentlich auch gar nicht sagen, dass es irrational ist. Also nicht, dass du gesagt hast, dass es irrational ist, aber ich kann das völlig verstehen. Ich kann es völlig verstehen und ich frage mich auch, wie Leute, die öfter an Formaten nehmen, wie die ein gutes Körpergefühl behalten können.
Halten die ja nicht.
Kann ich mir auch schwer vorstellen. Denn du gehst ja in diese Formate und dann auf einmal kommen aus allen Ecken irgendwelche Leute, die deinen Körper beurteilen, die was dazu sagen. Ich stelle mir das wirklich schwer vor. Ich weiß nicht, wie man da noch ein einigermaßen gesundes Körpergefühl behalten kann. Wenn die ganze Zeit ungefragt in diesen Kommentarspalten jeder Hinz und Kunst denkt, er kann deinen Körper bewerten. Also ich kann das absolut verstehen, dass sie das ganz genauso macht.
Ich kann das auch nachvollziehen. Und ich stimme dir auch zu, dass die Strategie für Fame werden, dass das da wahrscheinlich keine schlechte Idee ist. Das will ich hier gar nicht absprechen. Aber für die Spiele, habe ich gesagt, ist das eine schlechte Strategie, weil wer halt nicht stark ist, wird die Spiele nicht gewinnen. Und ich finde, das ist halt so eine Pattsituation, weil auf der einen Seite ist es nicht ihre Aufgabe, ein krasses Gegenbeispiel zu sein, dafür zu sorgen, dass sich die Welt bessert. Und auf der anderen Seite, indem sie da steht, indem sie das normalisiert, komm gleich auch nochmal zu der Situation mit Vanessa, und dem gar nichts entgegensetzt, sorgt sie halt dafür auch, dass es so bleibt. Dass da auch Menschen, es sind ja nicht nur die Menschen, die in den Formaten sind, die diesem Druck ausgesetzt sind und sich dann weiter so verhalten, sondern es sind auch alle Menschen, die da zuschauen. Und ich würde schon sagen, dass ich gucke jetzt seit einem Jahr Reality, dass das schon was mit mir gemacht hat. Und ich glaube, so geht es vielen. Man sieht diese Körper, die einfach sehr normiert sind. Man sieht diese Menschen, die auch ständig unrealistische Schönheitsideale reproduzieren. Und ich gebe denen nicht die Schuld dafür, dass sie das tun, aber trotzdem tun sie es nun mal. Und es wirkt sich auf uns alle immer wieder aus und niemand bricht so richtig aus. Und das finde ich schlimm.
Ich glaube, es wäre halt voll geil, wenn alle Frauen im Reality-TV sich zusammenschließen würden und sagen würden, wir machen jetzt kollektiv nicht mehr mit. Denn ich glaube, für eine Frau alleine ist es auch einfach zu viel. Du kannst ja dagegen gehen, aber dann bist du halt die eine, die gehatet wird und fertig wird.
Absolut. Und andererseits liebe ich zum Beispiel Sophie da. Wenn in dem Moment, als ihr Freund sie anguckt auf dem Fahrrad und sagt, du siehst so geil aus, mein Herz ist aufgegangen in alle Richtungen. Ich dachte, ja, sie sieht so geil aus. Was ist das denn hier alles?
Sophie ist auf jeden Fall ein richtig gutes Gegenbeispiel.
Ist auch nicht ihre Aufgabe, aber das ist halt das, was sie auslöst und bewirkt. Und ich finde das schön. Und zum Beispiel habe ich auch gemerkt, dass mir Formate wie Princess Charming sehr, sehr, sehr viel besser getan haben. Einfach weil da auch verschiedenste Körper waren. Und dann habe ich auch nachher mal im Interview mit, ich glaube, es war damals Maike, gehört, was das für ein Step war. Und dass sie immer wieder im Bewerbungsprozess gedacht hat, ich breche diese Bewerbung ab. Ich kann mit diesem Körper nicht dahin gehen. Und die hat einen völlig normalgewichtigen Körper. Was nicht heißt, dass sie nur damit dahin gehen kann, aber das ist immer, sie hat immer noch Pretty Privilege. Sie hat immer noch das Privileg, einen enorm schönen Körper zu haben. Und trotzdem hat sie immer wieder gedacht, ich breche diesen Prozess ab, weil ich bin nicht dünn genug fürs Reality. Und ich kann das nicht ertragen, mich da immer wieder zu sehen. Ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Das mit uns macht.
Ich bin total bei dir. Kann mich total relaten zu Lucia, denn wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, ich glaube, ich hätte ein viel besseres Abitur gehabt, ich hätte bestimmt viel mehr Sprachen gelernt, wenn ich nicht die ganze Zeit Hunger gehabt hätte und in so engen Hosen da gesessen hätte, dass ich eigentlich nicht atmen konnte.
Dina, ich habe ab dem Alter von, ich glaube, es war 14 oder 15, aufgehört, ab 16 Uhr zu essen. Ab 16 Uhr war einfach meine Regel. Ich habe nach 16 Uhr einfach nie gegessen. Ich kann da auch total relaten, das ist ja das Problem, sonst würde es ja auch nicht so viel mehr auslösen. Ich war einfach viel zu häufig selber schon Lucia.
Ich auch. Mich hat richtig geschockt, das so offen ausgesprochen zu hören. Denn ich glaube, das ist ja bei vielen Frauen so, es geht vielen Frauen so. Aber das so in your face ausgesprochen zu hören, dass sie sich 10 Wochen runtergehungert hat, dass sie im Sport-BH da rumläuft, obwohl sie friert, fand ich schon krass. Ich find's krass, das so explizit zu hören.
Was du nochmal sagst, dieses Energiethema, jetzt literally als Thema von was mache ich mit meinem Leben, ist halt auch riesig. Wenn wir uns vorstellen, all die Kapazität, die wir aufs Hungern vergeuden, die wir darauf vergeuden, zu überlegen, was können wir essen, damit unser Körper einem Bild entspricht, das es so nicht gibt, weil das einfach generierte Bilder sind von irgendeiner Normfigur, wie kein Körper aussehen kann. Zumindest kein unoperierter Körper. Dann, was könnten wir einfach alles damit machen? Und ich glaube einfach, dass wir die Revolution längst gestartet hätten, wenn die uns nicht diese Scheiße eingeflößt hätten.
Wenn wir nicht die ganze Zeit Hunger hätten. Und ich finde, an der Lucia sieht man auch, nicht essen ist nicht gut, dann wird man hangry.
Gute Überleitung.
Denn, und sie ist hangry. Ich finde, das merkt man ihr an. Sie hat Hunger, sie ist wütend. Und das lässt sie dann an Vanessa aus. Denn die isst ein Toast.
Wie kann sie nur?
Wie kann sie nur? Es geht ja nicht ums Toast, ne? Ich finde, sie macht das ja ganz klar. Was ich da sehe, ist, dass Vanessa, und ich denke, dass Vanessa wahrscheinlich auch viel gemacht hat in den Wochen davor, um da so ins Sommerhaus einzuziehen, wie sie aussieht. Und Lucia sagt ja auch, dass Vanessa ständig übers Dünnsein redet und ständig über Essen redet. Und das kann natürlich total triggernd auch sein, ne? Das kann total viel auslösen, wenn man dann mit einer Person konfrontiert ist, die einen vielleicht dann nochmal so hochpusht oder die halt auch viel darüber redet, dass es nochmal so befeuert. Und dann sieht sie Vanessa einen Toast essen und sie flippt aus. Okay, sie flippt aus nicht, aber sie sagt, was sagt sie explizit?
Wieso frisst du schon wieder irgendwie sowas?
Wie viele Brote frisst du?
Wow. Die schaukeln sich gegenseitig hoch, ne? Das ist ein Game, wie ich das bei Teenager-Girls oft beobachtet habe. Wer isst weniger?
Absolut. Und ich sehe gerade in deinen Notizen, ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Das habe ich nämlich überhört, richtig schlau, dass als die Lucia die Vanessa damit so konfrontiert, sagt Vanessa nicht, hast du noch alle? Ich esse so viel, wie ich will.
Sondern sie sagt, ich habe nicht gefrühstückt. Das ist ihre Verteidigung. Ihre Verteidigung ist zu sagen, aber ich habe doch schon so wenig gegessen. Und ich finde daran, an diesem Schlagaustausch merken wir, die kämpfen gegeneinander, weil die nicht verstehen, gegen wen die eigentlich kämpfen müssen. Und das ist das System, was denen diese Scheiße anerzogen hat. Und dann kämpfen die den Kampf miteinander aus, obwohl die einfach denselben Gegner haben. Und das sind die Stimmen ja auch in ihrem Kopf, die denen sagen, dass sie nicht frühstücken dürfen, um liebenswert zu sein. Und ich will, du hast das eben gut gesagt, ich will denen nicht absprechen. Das ist real. Und gleichzeitig wird das nicht zum Glück führen. Das wird die, auf lange Sicht, werden diese Stimmen die nicht glücklich machen. Weil es ist ja auch so, war eine Zeit lang in so einem Insta-Rabbit-Hole von so Menschen, die abgenommen haben und die früher mehrgewichtig waren und dann abgenommen haben und die dann gesagt haben, ich dachte immer, all meine Probleme sind gelöst, wenn das Gewicht weg ist. Und so ist es nicht und jetzt fühle ich mich immer noch so. Und das Gewicht stand eigentlich für was. Und ich glaube, da ist die Baustelle. Ich glaube schon, dass natürlich, wenn man nicht mehr so viele Abwertungen vom Außen bekommt, weil man halt in eine Norm passt, dann ist das angenehm und dann hat man weniger Hindernisse. Auch das will ich nicht absprechen. Und trotzdem, die Probleme im Inneren sind nicht gelöst, einfach nur, weil man dünn ist. Und vor allen Dingen sind die beiden eh in dieser Norm drin, längst. Noch dünner werden wird die nicht innerlich glücklich machen.
Ich finde das so krass auch nochmal zu hören, weil mir das nochmal so klar gemacht hat, dass Frauen sich ja eigentlich konstant für ihr Essverhalten rechtfertigen. In so einer Situation, wenn sie vermeintlich zu viel essen, die dann sagen, ich habe nicht gefrühstückt und das habe ich früher auch sehr oft gemacht, wenn ich irgendwann viel gegessen habe, dass ich dann schon allen Leuten sagen wollte, so ja, ich esse jetzt nur so viel, weil ich noch nicht gefrühstückt habe oder weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Wenn Frauen aber zu wenig essen, da rechtfertigen die sich auch. Da rechtfertigen die sich dann auch und sagen, ja nee, ich habe heute schon ein riesen Frühstück gehabt, deswegen esse ich jetzt nur einen Salat. Also eigentlich sind Frauen konstant dabei, sich für ihr Essverhalten zu rechtfertigen und zu rechtfertigen, ist es jetzt zu viel, ist es zu wenig, was auch immer. Dabei sollten wir einfach mal was essen können, ganz in Ruhe.
Ganz intuitiv. Und zwar dann, wann wir Hunger haben.
Ich finde es krass. Ich finde das Sommerhaus krass. Ich finde es krass, was es hier für Themen aufmacht. Diese Themen hätten wir, weiß ich nicht, ob wir die so roh bei einem professionelleren Format. Ich nenne es jetzt mal ein professionelles Format, wo Leute drin sind, die das eher schon die ganze Sache professionalisiert haben, ob wir das da so gehört hätten. Und ich glaube nämlich nicht. Und ja, ich finde das auf jeden Fall gut, dass wir über das Thema jetzt sprechen können.
Ich auch.
Und ich finde es auch so wild. Lucias erster Eindruck von ihr war, dass ich gedacht habe, oh, voll zurückhaltend, eher ganz still. Ob sie noch was sagen wird, man weiß es nicht. Und jetzt, bam. Krass. Finde ich wild.
Das Gegenteil, ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema wird noch weiterhin aufkommen. Deswegen, für heute lassen wir es hinter uns. Wir gehen jetzt weiter. Das Spiel haben Henrik und Sophie gewonnen. Ich freue mich für die. Ich finde das einen tollen Plot-Twist. Ich finde es immer wahnsinnig toll in diesen Momenten, wo Leute, die eigentlich, wo eigentlich sicher war, dass sie zum Abschluss freistehen, dass die sich auf einmal wieder so hochkämpfen können. Das finde ich ganz hervorragend. Und es hat mich total gefreut.
Die beiden. Ich gönne denen das irgendwie.
Was ich noch spannend fand, war dieses Spiel, wo es darum geht, wer hat schon mal was, wo wir dann lernen, dass Henrik gerne am Popo schnüffeln will. Und wo Lucia sagt, als Einzige, sie will nicht berühmt werden. Denn sie ist ja schon berühmt. Ich fand das ein bisschen, das war auf jeden Fall ungünstig. Und ich habe mich gefragt, was sie sich davon verspricht. Was hat sie sich da gedacht? War das irgendwie so ein Plan, weil sie dachte, sie muss jetzt was liefern und das wird wahrscheinlich für eine Konfrontation sorgen? Oder denkt sie das wirklich?
Ich habe das Gefühl, bei allen, die sagen, dass sie da keinen Fame wollen, also auch bei dem Freund von Vanessa, wie heißt der nochmal?
Richard.
Beim Richard, dass das ganz viel dieses internalisierte, wir dürfen den Fame nicht wollen ist und ich stehe über den Dingen. Und ich glaube, das ist das auch bei Lucia. Mhm. Weil es sagen die auch alle, man kauft das doch niemandem ab, der ins Reality geht, dass die Person keinen Bock auf Fame hat. Das ist einfach schon sehr unrealistisch.
Auf jeden Fall. Außer vielleicht dem Freund von Lucia. Der hat nicht mehr Instagram, der Marc.
Ah.
Ich glaube, der macht das nur für sie.
Ach mal.
Das finde ich schön.
Das finde ich auch schön.
Was dann passiert? Manni und Andrea müssen gehen. Und ich hatte schon fast vergessen, dass sie da waren. Und das finde ich schade. Ich finde das schade, dass ich habe auch nicht ganz verstanden, irgendwas ist mit Andreas Bein und dann so sind die von einer auf die andere Sekunde, man hat vergessen, dass sie da waren, dann sieht man die auf einmal wieder und bam, sind die weg. Und das fand ich leider einen echt unspektakulären Exit und das finde ich schade.
Ich finde das sehr schade.
Und dann geht's in die Nominierung. Vanessa legt richtig los. Sie wird richtig mies zu Sophie und Hendrik. Wow. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen von diesen Ansagen von Valentina angeguckt. Ist auf jeden Fall eine Vorstellung. Bitte erzählt sie damit nicht. Ich glaube, die hat sie vielleicht schon verloren, sowieso. Aber ja. Am Ende werden Lucia und Marc nominiert, dass sie das Haus verlassen müssen. Aber weil Andrea und Manni ja schon gegangen sind freiwillig, muss am Ende niemand es verlassen, das Sommerhaus. Und alle bleiben da. Und das finde ich ja toll. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn die sich alle bei der Nominierung so richtig gestritten haben, ein Paar eigentlich gehen müsste und dann müssen die doch noch da bleiben. Und die müssen jetzt alle denen in die Augen gucken, die nächsten Tage noch. Es sorgt meistens für spannende Dynamiken. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen in der Vorschau, dass Sascha einen Stuhl umtritt. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut, denn wir haben von denen noch gar nichts gesehen. Und
ich bin gespannt.
Die sind ja das Paar mit der meisten Kritik im Vorhinein. Weil,
so?
Ja, weil die Sandra schon 90.000 FollowerInnen, glaube ich, hatte und schon mal bei Krass Schule war. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, es ist so eine Art Doku-Soap. Und die Leute deswegen gesagt haben, die wäre kein Normalo.
Ah, muss ich mal auschecken.
Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal mehr von denen sehen. Ich hole die ganze Sache auf jeden Fall total ab. Ich bin froh, dass wir drüber sprechen. Ich gebe einen kleinen Ausblick. Ich habe schon mal gespinkt. Wir haben euch ja am Dienstag gefragt, welches Format wir weitermachen sollen. Sollen wir aus der Normalos oder Promis unter Palmen? Und Stand jetzt liegt Sommerhaus der Normalos meilenweit vorne.
Wäre auch meine Präferenz gewesen, aber warten wir nochmal ab. Warten wir nochmal ab.
Okay, bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast gebt, einen Daumen nach oben bei Podimo und überall abonniert. Ihr könnt uns gerne teilen. Wir lieben es, wenn ihr uns... Das haben jetzt einige Leute in ihrer Story auch verlinkt bei Instagram und irgendwie gezeigt, wo sie uns hören und wie sie uns hören und in welchen Momenten. Macht das gerne. Finde ich richtig schön. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.